Kurz vor Jahresende und wir haben eine ganz besondere Ausgabe vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Von der Autobahn auf dem Weg von Berlin nach Worms ins Herzen von Rheinhessen habe ich heute einen Gesprächspartner, der rund um die Uhr sich mit dem Thema Eishockey beschäftigt. Wir hatten schon mit einem Handballprofi in einer der letzten Ausgaben gesprochen, dem Christian Klimek, und heute sprechen wir mit einem Eishockey-Profi. In der 67. Folge vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen sprechen wir mit einem deutschen Meister, einem deutschen Nationalspieler und einem sehr, sehr umtriebigen Menschen auch abseits vom Eis. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Marco Novak.
Hallo, freut mich.
Ja, Novi, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe es im Intro schon angeditscht. Du bist gerade im Auto, du bist regelmäßig auf dem Weg von Berlin nach Worms und andersherum. Wir sind ja hier im Podcast daheim in Rheinhessen, ein Podcast aus der Region für die Region. Deswegen starten wir, bevor wir ausführlich über das Thema Eishockey mit dir sprechen, einfach mal mit der ganz offenen Frage: Was verschlägt dich denn immer nach Worms und nach Rheinhessen? Was machst du für ein Business?
Also erstmal kenne ich das schon aus meinen früheren Jahren. Ich habe früher bei Mannheim im Nachwuchs gespielt und da kennt man natürlich Worms, Heidelberg und die ganzen Ecken. Ja, und dieses Jahr, Anfang des Jahres, habe ich dann mit ein paar Freunden eine Firma gegründet, die in Worms liegt. Das ist die Genuss Sport und Innovations GmbH. Und ja. Daher, dass der Hauptsitz in Worms ist, verschlägt mich da öfters hin.
Genuss, Sport und Innovation klingt ja super spannend. Was versteckt sich denn hinter den Themen? Fangen wir vielleicht mal mit Genuss und Sport an. Ich habe natürlich ein bisschen vorab recherchiert und da stehen so ein paar Marken hinten dran. Novi, erzähl doch einfach mal, fangen wir vielleicht mit dem Thema Genuss an. Welche Marke in deiner und eurer Firma steht denn für das Thema Genuss und was passiert da?
Um das Thema Genuss spielt bei uns der Name Candy Shot eine große Rolle. Candy Schatz, besser gesagt. Wir haben Liköre hergestellt, die sehr, sehr lecker sind. Die sprechen, denke ich, jede Altersgruppe an, von Anfang 20 bis Ende 70, 80. Ich denke mal, da hast du jeden dabei, der da was findet. Wir haben da einen guten Partner, eine gute Brennerei in der Nähe bei Worms, die uns da toll unterstützen. Und ja, wir sind noch klein, aber wir versuchen da jetzt noch viel besser in die Märkte reinzukommen.
Ja, Candy Shots. Wenn ihr mal auf die Webseite schaut, der wird dann da so leckere Sorten wie Pistazien, Makaron, Churros und so weiter finden. Das ist ja ein total innovativer Ansatz, gerade wenn man so in den sonstigen Likörbereich schaut, was die Geschmackssorten angeht. Und ein Teil des Geschäfts. Lass uns auch noch mal kurz über das Thema Sport sprechen, denn auch da bist du natürlich als Profisportler besonders involviert, auch mit einer Marke mit dabei. Wie heißt die Marke und was passiert da?
Genau, das ist das Quad. Wir stellen quasi, oder fangen wir besser gesagt anders an. Fußball ist natürlich das Nonplusultra in Deutschland. Das ist ganz klar oder schon weltweit. Und wir wollen uns ein bisschen auf die, sage ich mal, Randsportarten konzentrieren. Gerade wie Eishockey, Handball, Basketball. Wir wollen da versuchen, den Leuten auch eine Chance zu geben, ihre eigene Kollektion rauszubringen. Und bei des Quad ist es jetzt spezifisch nur, geht es nur ums Eishockey. Dann haben wir noch Handballliebe. Da geht es natürlich, wie der Name schon sagt, um Handball. Und wir wollen einfach den Spielern eine Chance geben, ihre eigene Modelinie rauszubringen. Und ja, genau, da schon mal einen Schritt vorzumachen und es läuft sehr gut. Wir haben einige aus Berlin, aus meiner Mannschaft. Dann sind wir mit einigen noch in Gesprächen. Wir haben jetzt mit Schwenningen noch welche und ja, sind einige und das steigt stetig und ich denke mal, das ist eine gute Sache, auch für den Fan gerade, dass man sagen kann, man kann von seinem Lieblingsspieler eine Kollektion im Alltag anziehen und nicht nur, sage ich mal, die Vereinssachen und ja. Ich denke mal, das ist eine gute Sache und so, denke ich, können die Spieler auch mehr Reichweite generieren.
Ja, ganz, ganz, ganz spannendes Projekt und vor allen Dingen zielt das ja auch so ein bisschen auf eine Entwicklung ab, die man auch im Fußball beobachten kann. Ich glaube, wenn man sich so Größen wie Ronaldo und Lionel Messi da im Fußball anguckt, dann sind das ja fast zum Teil sogar stärkere Marken als die Vereine selbst. Und da greift ihr, glaube ich, dann auch entsprechend schon eine Nische auf, die extremes Wachstumspotenzial hat. Und du bist ja praktischerweise auch wirklich auch selbst noch einer von denen, die da wirklich aktiv auf dem Eis stehen und denen die Fans zujubeln. Und jetzt würde ich ganz gerne, um den Bezug auch nochmal zu deinem Sport herzustellen und ein bisschen weg von Rheinhessen vielleicht zu gehen. Jetzt gehen wir eher nach Berlin-Düsseldorf, aber noch so ein bisschen über das Thema Eishockey und dein Werdegang sprechen. Lass uns doch einfach mal so ganz unten bei Null anfangen. Wie kam es eigentlich dazu, dass du gesagt hast, in einem Land, wo fast nur Fußball gespielt wird, ich möchte lieber Eishockey spielen?
Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich habe ich auch mit dem Fußball erst angefangen. Mein Papa war Fußballspieler. Ich bin gebürtig aus Dresden, habe da bei Dresden Nord dann angefangen Fußball zu spielen und ich weiß noch genau, es war das erste Spiel und ich war schon früher mal recht groß und dann wurde mir gesagt, ja, du gehst ins Tor. Und das hat mir dann nicht so gepasst und dann habe ich ein Ding nach dem anderen kassiert. Ja, und dann war es so, dass ich trotzdem noch ein paar Mal zum Training bin. Dann hatten meine Eltern sind beide berufstätig. Und dann hat es einfach mit den Zeiten nicht mehr so geklappt. Und dann war das erstmal Geschichte Fußball. Dann habe ich nur draußen so ein bisschen Fußball gespielt. Dann bin ich eingeschult worden. Und dann kam ein Mitschüler zu mir und hat so einen Flyer verteilt, Probetraining beim Eishockey bei den Eislöwen. Und dann habe ich meine Eltern gefragt und mein Vater war früher auch oder jetzt noch, stand gerne oder steht gerne auf Schlittschuhen. Und dann sind wir hin und dann das erste Training hat mich sofort gepackt. Ja, und dann habe ich da so, bin ich da meinen Weg gegangen und mit 14. Dann gibt es so Auswahl, so regionale Auswahlen. Dann habe ich für Sachsen, für die Sachsenauswahl gespielt. Und der Trainer von der Sachsenauswahl war auch der Nachwuchstrainer beim ETC Crimmitschau. Die wiederum haben höher gespielt als wir in Dresden. Die haben schon in Bundesliga gespielt. Und er hatte mich dann gefragt, ob ich Interesse hätte, nach Crimmitschau zu wechseln. Und ich war dann sehr angefixt, habe dann nochmal ein Crimmitschau im Probetraining genommen und dann hat alles gepasst. Und dann war das natürlich eine große Hürde für meine Eltern, die dann entscheiden mussten, ob die ihr 14-jährigen Sohn gehen lassen. Und weiß ich noch, das hat meine Mama gesagt, die hat gesagt, ein Trainer hat mal zu ihr gesagt, wenn ihr Sohn eine Chance hat, woanders hinzugehen, dann lassen sie ihn gehen. Dazu nochmal danke an den Trainer, dass der das so gelassen hatte. Vielleicht wäre das nicht so gekommen. Vielleicht wäre ich da nicht der, der ich jetzt geworden bin. Aber ich denke mal, Zufälle im Leben spielen immer eine große Rolle und das war natürlich dann eine große Chance. Dann bin ich mit 14 in eine eigene Wohnung schon nach Crimmitschau gezogen. Und ja, da habe ich dann 2 Jahre gespielt. Dann habe ich mit den, ich habe dann Schüler und Junioren gespielt, in der Altersklasse schon mit 18, 19-Jährigen. Und da sind wir Vizemeister geworden mit den Schülern. Haben wir es geschafft, in die Schülerbundesliga aufzusteigen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich es dann auch geschafft in die U16-Nationalmannschaft. Und nach einem Lehrgang habe ich dann einen Anruf von den Jungadlern Mannheim bekommen. Und die wollten mich dann. Und dann nach 1,5 Jahren Crimmitschau bin ich dann nach Mannheim gewechselt. Da wiederum ging es ins Internat. Nach 1,5 Jahren eigene Wohnung wieder ins Internat. Das war nochmal ein ganz schöner Umbruch. Aber das war gut. Und dann nach dem Jahr in Düsseldorf, Entschuldigung, in Mannheim, habe ich dann mit 17 meinen Profivertrag in Düsseldorf unterschrieben. Und dann fing eigentlich so die Karriere an. Dann war ich 5 Jahre in Düsseldorf, dann 4 Jahre in Nürnberg, dann bin ich wieder zurück nach Düsseldorf, 6 Jahre und jetzt bin ich schon mein drittes Jahr in Berlin.
Das war ein sehr, sehr schöner Durchschritt durch deine Karriere und gerade, sage ich mal, den Weg hin vom jungen Talent zum Profi. Da würde ich ganz gerne nochmal einsteigen. Ich bin mir relativ sicher, dass deine Zeit in Mannheim bei den Jungadlern dann auch das erste Mal der Kontakt in Richtung Rheinhessen und Worms war. Da hat man vielleicht zumindest mal so auf den Autobahnschildern oder so das erste Mal die Stadt wahrgenommen. So wie es im Leben manchmal so spielt, ist dann ein paar Jahre später das ein Ort, wo man öfter hinpendelt. Aber du hast es jetzt so ein bisschen kurz durchflogen, was deine Profistationen waren. Und für die Hörer da draußen, um das wirklich auch nochmal den Stellenwert und die Karriere auszuheben, sollten wir jetzt doch nochmal ein bisschen darüber sprechen, was du eigentlich alles auf dem Eis erreicht hast, bevor wir zum Schluss dann auch noch mal so ein bisschen drüber sprechen, was dann eben auch die Bedeutung ist, an die Karriere nach der Karriere zu denken. Düsseldorf, warst du zweimal, warst da auch durchaus Führungsspieler, ist das richtig? Und wie war die erste Zeit in Düsseldorf? Wie kam es dann dazu nach Nürnberg, dann wieder zurück nach Düsseldorf? Lass uns vielleicht erstmal ein bisschen über die Station sprechen, bevor wir über Berlin und vor allen Dingen auch mal über die Nationalmannschaft, Stichwort Olympia, sprechen.
Genau. Ja, natürlich war ich direkt in Düsseldorf noch kein Führungsspieler. Ich bin mit 17 hin, habe dann in der Nachwuchsmannschaft gespielt im ersten Jahr, in der Regionalliga und in der DL. Also ich bin da für drei Mannschaften aufgelaufen. Das hat mir natürlich sehr viel mitgegeben. Ich konnte sehr viel lernen. Und dann hat das so 1, 2 Jahre gedauert, dann habe ich dann das Jahr darauf per Förderlizenz nochmal für Crimmitschau in der zweiten Liga gespielt, einfach um Spielpraxis zu bekommen. Und danach mit 21 habe ich dann meinen Durchbruch gehabt. Dann hatte sich, wie es so ist, hatte sich ein Verteidiger verletzt. Ich bin Verteidiger und dann durfte ich für ihn spielen und dann habe ich es so gut gemacht, dass ja, dann wo der Verteidiger wieder zurückkam, ich trotzdem meinen Platz behalten habe. Und das war dann der Punkt, wo ich mich festgesetzt habe in der DL. Und das Jahr danach ist die Metro in Düsseldorf ausgestiegen. Das war der große Sponsor. Und dann hat die Nürnberg Ice Tigers, früher hießen sie noch Thomas Sabo Ice Tigers, angefragt, ob ich hinkommen möchte. Und dann bin ich mit drei weiteren Spielern, dem Patrick Reimer, große Legende im deutschen Eishockey, Evan Kaufmann und Connor James, nach Nürnberg gewechselt. Und die Trainer von Düsseldorf sind auch mit nach Nürnberg gekommen, was, denke ich, auch noch gut für mich war. Und dann waren wir 4 Jahre da. In der Zeit ist dann meine Tochter geboren. Und genau, danach, nach den 4 Jahren, war es dann an der Zeit, nochmal wieder was anderes zu machen. Es war okay in Nürnberg, aber ich habe noch nicht so den nächsten Schritt gemacht, wie ich wollte. Und dann habe ich bei Düsseldorf nochmal angefragt und die haben mich genommen. Und das war dann eigentlich so mit die beste Entscheidung für meine Entwicklung, die ich machen konnte. Da habe ich dann in den nächsten 6 Jahren bin ich dann zum Führungsspieler geworden in Düsseldorf, war dann auch einer der Leader-A-Kapitän und habe mich somit dann auch in die Mannschaft der der Nationalmannschaft gespielt. Und genau, da war es dann so, dass ich dann zwei Weltmeisterschaften jetzt schon spielen durfte und bei Olympia dabei war, 2020.
Und bei Olympia hast du ja auch tatsächlich leider ein paar Schlagzeilen gemacht
Ja,
durch.
2022, sorry, war es da.
Die Zeit vergeht.
Ja,
Hat
Wahnsinn.
mit Sicherheit jeder irgendwie mitbekommen. Das war ja auch alles eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit der Nationalmannschaft. Aber Novi, was ist dir denn bei Olympia passiert?
Ja, natürlich, schon alleine als Sportler bei Olympia dabei zu sein, ich glaube, das Größte, was man mit je erreichen kann, das ist, wenn du den Anruf bekommst und der Nationalcoach sagt, du bist dabei, das sind Gefühle, wie, ja, eigentlich wie, wo meine Kinder geboren wurden oder meine Hochzeit, das sind alles so, das ist unglaublich und ich bin jeden Tag stolz drauf, dass ich sowas miterleben durfte. Ja, man freut sich, man ist ein paar Tage da und dann ist das erste Spiel gegen Kanada, dritter Wechsel, ich schaue nach vorne, will einen Pass spielen und sehe schon im Winkel, dass der Gegenspieler kommt. Spiel noch den Pass und dann hat es schon eingeschlagen. Dann lag ich auf dem Eis und habe mir die Schulter verletzt. Und dann war das erste Mal gelaufen und dann dachte ich schon, ja, ich war ziemlich am Boden zerstört, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben da hervorragende Ärzte und Physiotherapeuten gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte auf jeden Fall noch ein Spiel machen. Und dann wurde viel Blut aus der Schulter rausgenommen und viel geknetet, viel getaped. Und dann konnte ich gegen die Slowakei noch unser Achtelfinalspiel bewältigen. Mit Schmerzen, aber das war auf jeden Fall noch, dass ich dann, ich wollte auf jeden Fall nicht so rausgehen aus diesem großartigen Turnier, um bei Olympia nur 2 Minuten auf dem Eis zu stehen.
Ja, spannend, spannend. Und das Thema Verletzung ist ja sowieso was, was dich leider auch so ein bisschen begleitet, wie fast jeden Profisportler. Also ich erinnere nochmal an das Gespräch mit Christian Klimek, der aufgrund einer sehr schweren Verletzung auch viel zu früh seine Karriere beenden musste und jetzt auch in die Berufswelt eingestiegen ist. Weil wir in Rheinhessen leider tatsächlich nicht so mit dem Thema Eishockey vertraut sind. Wir haben zwar die Adler in der Nachbarschaft, aber ich glaube, ansonsten gibt es in Rheinhessen, es gibt in Mainz noch eine Schlittschuhhalle, aber so wirklich Eishockey wird da nicht gespielt. Wenn man so als gemeiner Zeitungsleser oder Podcasthörer hier in Rheinhessen über das Thema Eishockey redet, dann kommt ganz oft auch so ein bisschen die Frage, das sieht ja im TV aus wie ein super rougher Sport. Und ist das eigentlich so, wie sich das der Hörer vorstellt, dass das super brutal ist und dass da ständig super schwere Verletzungen passieren, oder ist Eishockey am Ende des Tages auch durch die Schutzausrüstung doch irgendwie ein Sport wie jeder andere, oder besteht dann doch tatsächlich ein höheres Verletzungsrisiko als jetzt vielleicht in dem einen oder anderen Sport? Wie ist so deine Einschätzung dazu?
Ich glaube eher nicht. Für mich ist immer noch der krasseste Sport American Football. Also das ist, glaube, so ein anderes Ding, wo ich sage, das würde ich nie machen. Aber gut, es ist immer so, was man von Kind auf lernt und macht, da gewöhnt man sich dran. Wir sind Gewohnheitstiere. Und ja, aber im Endeffekt gerade mit der Ausrüstung und alles bist du schon gut gepolstert. Natürlich merkst du jeden Check etwas, aber das ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, mir tut jeden Tag alles weh. Natürlich mit dem Alter kommt es, wo dir dann langsam die Knochen wehtun. Aber nee, natürlich, wie du schon angesprochen hast, ich hatte in meiner Karriere einige Verletzungen, wo ich denke, dass die mich in manchen Situationen ein bisschen zurückgeworfen haben. Aber ich habe mich immer wieder zurückgekämpft und immer versucht, mein Bestes zu geben. Und ja, hat ganz gut geklappt soweit. Natürlich jetzt, wenn wir über Verletzungen reden, reden wir gerade hier auch, wo ich vor 7 Wochen operiert worden bin an der Schulter. Sozusagen, ich bin jetzt auch erstmal eine Weile raus. Deswegen auch, dass ich jetzt Zeit habe, mal nach Worms zu fahren, weil eigentlich bedingt von August bis Ende April gibt es eigentlich kaum Zeit, die wir haben, da wir dauerhaft Spiel haben, Wochenende und in der Woche. Dann noch mit Champions Hockey League, da bleibt eigentlich nicht viel Freizeit. Aber ja, das ist, denke ich, eine Sache, wo ich sage, das ist sehr schade. Aber ich versuche mein Bestes, ich versuche auch so für die Mannschaft da zu sein, die mental zu unterstützen oder wenn sie was brauchen, versuche ich da immer auf jeden Fall denen zu helfen.
Hast du was angesprochen, ne? Alle 3 Tage unterwegs auf dem Eis, sowohl national als auch international, hat natürlich auch den Hintergrund, dass du beim nachweislich besten deutschen Eishockeyverein in Deutschland spielst, Rekordmeister Eisbären Berlin. Das war dann auch vor einigen Jahren der Schritt nochmal von Düsseldorf nach Berlin. Du hast eine sehr, sehr großartige Karriere da hingelegt in deinen vorherigen Stationen, aber was dir bis dahin gefehlt hat, war dieser verdammte Meistertitel. Mal Hand aufs Herz, war das, als das Angebot aus Berlin und die Möglichkeit kam, auch mit ausschlaggebend zu sagen, ey, jetzt dann doch nochmal raus aus Düsseldorf in die große, schöne Stadt und nochmal irgendwie den Traum vom Meister wahrmachen, und ist er wahr geworden?
Ja, natürlich. Also wo die Anfrage dann von Berlin kam, das war natürlich für mich wie ein Sechser im Lotto. Für mich ist Berlin einer der besten Clubs Deutschlands und auch vielleicht Europas. Das gerade da es auch so nah nach zu meiner Heimat ist, Dresden, und ich früher immer auch schon nach Berlin hochgeschaut habe, war das einfach für mich sagen wir mal, wie man es so schön sagt, ein No-Brainer. Aber natürlich habe ich dann natürlich auch viel aufgegeben. Ich war hatte tolles Leben in Düsseldorf. Also ich war da gesetzt. Ich hatte alles, was ich brauchte. Ich denke, ich hätte noch die nächsten 10 Jahre in Düsseldorf weiterspielen können. Die Frage war dann, die größte Frage war dann natürlich mit meiner Familie. Meine Tochter war dann schon in der Schule. Mein Sohn war im Kindergarten, der ist dann in Berlin eingeschult worden. Und natürlich meine Frau, die seit Jahren immer hin und her reist und immer, sagen wir mal, den Kürzeren für mich ziehen muss, was ich ihr sehr hoch anrechne. Ja, das war natürlich so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wollen wir das machen? Und wenn wir das machen, ist das auf jeden Fall auch die letzte Station, da ich auf jeden Fall für meine Familie einen Punkt dann irgendwann haben möchte, wo die einfach zur Ruhe kommen können und wo die sagen können, okay, das ist jetzt unser Punkt, wo wir wohnen und wo wir bleiben. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwo anders hinwechseln würde, hatten wir das schon geklärt, dass die dann auf jeden Fall in Berlin bleiben werden und müsste ich dann pendeln, aber ich hoffe, so weit kommt es nicht. Genau. Und dann war es eigentlich ganz klar, dass ich dann unterschrieben habe in Berlin und dann war das erste Jahr in Berlin nicht so berauschend. Ich glaube, das war eins der schlechtesten Jahre, die Berlin je hatte. Wir haben fast schon um den Abstieg gekämpft und das macht natürlich mental auch hier mit einem, wenn man zu so einem Spitzenverein kommt und das erste Jahr läuft semi gut, dann macht man sich auch Gedanken und du kennst das vielleicht auch. Ich glaube, du hast auch lange Handball gespielt. Das ist eigentlich alles eine mentale Sache und der Körper funktioniert dann auf einmal nicht mehr und die Beine werden schwer und man hat nur noch Bauchschmerzen und ja, und dann muss man sich aber aus sowas rauskämpfen und wir haben auch da tolle Möglichkeiten, auch eigentlich in jedem Verein bisher, auch jetzt in Berlin mit dem Herrn Klemmer, der uns da, unser Mentalcoach, der mit dem ich sehr viel gearbeitet habe und mit dem ich auch schon vorher die Jahre davor mal gearbeitet habe, da ich ihn durch die Nationalmannschaft kannte. Ja, war das Jahr dann zum Glück nicht abgestiegen geschafft und dann haben wir nochmal alle unseren sogenannten Arsch aufgerissen im Sommer und dann die letzte Saison war dann eigentlich überragend. Also wir sind aus der Hauptrunde als zweiter Platz gegangen und dann in den Playoffs sind wir fast durchmarschiert, würde ich sagen. Und dann am Ende konnte ich meinen größten Traum erreichen, den, denke ich, jeder Eishockeyspieler hat und die deutsche Meisterschaft feiern.
Ja, und ich glaube, das ist auch eine Erinnerung, die nimmt einem keiner mehr. Du hast es jetzt schon angesprochen, also die Eisbären sind Stand November schon wieder uneinholbar gefühlt in der Hauptrunde vorne drin in der DEL. Es ist alles schon wieder irgendwie angerichtet, dass man auf jeden Fall Playoffs sind, glaube ich, überhaupt keine, stehen überhaupt nicht zur Debatte, aber dass auch dieses Jahr die Chancen wieder ganz gut stehen, dass Berlin da Meister wird und du dir noch einen zweiten Meistertitel da einsammelst. Jetzt ist es ja aber, du hast es auch schon angedeutet, so, Verletzungen haben dich auch immer wieder begleitet. Irgendwann ist auch so eine aktive Profikarriere zu Ende. Und was uns aufgefallen ist, oder was mir auch im Gespräch mit Christian Klimek aufgefallen ist, dass gerade, da kann ich jetzt für, sage ich mal, Eishockeyspieler, Handballer sprechen, weniger für die Fußballer, man beschäftigt sich ja auch schon mit der Zeit nach der Karriere. Und was war am Ende des Tages, um jetzt auch nochmal den Bogen zu spannen zu Worms und dem Berliner Ring und deinen Projekten, für dich ausschlaggebend, dass du in einem Leben, wo du einfach in der Öffentlichkeit stehst, wo du alle 3 Tage irgendwo anders spielst, was war da ausschlaggebend zu sagen, ich denke aber trotzdem schon während der aktiven Karriere an meine Karriere danach.
Ja, ich denke mal, der größte Punkt ist, wenn man eine Familie gründet. Es war bei mir so, du hast natürlich dann Kinder und eine Frau, die alles quasi für einen aufgegeben hat in ihrem Leben, um meinen Traum zu verwirklichen. Ja, dann denkt man natürlich schon, ich habe schon die letzten Jahre drüber nachgedacht, was ich nach meiner Karriere machen möchte. Ich bin ein leidenschaftlicher Bastler. Ich mache viel mit Holz. Ich habe eine kleine Werkstatt. Da habe ich da überlegt, ob ich da ein bisschen Fuß fasse. Und ja, dann habe ich natürlich das mit meinem mit meinen Kumpels gesehen, dass die dann eine Idee hatten mit, dass wir vielleicht eine Firma gründen und gerade was auch für die anderen Sportarten außer Fußball machen. Und das hat mir sehr angetan und das fand ich toll. Und dann haben wir, wie gesagt, die Firma gegründet und das ist jetzt schon mal ein guter Anfang für die, nach der Karriere. Und ja, wie gesagt, wir schauen einfach, was es bringt. Aber ich bin zurzeit sehr glücklich, außer dass ich natürlich verletzt bin. Aber ich freue mich, meine Familie geht super wohl in Berlin. Meine Frau hat einen super Job in Berlin bekommen. Und ja, wir sehen einfach, was die Zukunft bringt.
Schönere Schlussworte für die 67. Folge vom VRM-Podcast. Daheim in Rheinhessen hätte man nicht finden können. Wir haben heute ganz viel über die Business-Seite eines Profisportlers und seine Projekte gesprochen. Wir haben aber auch einen, finde ich, sehr spannenden Einblick in das Leben als Profisportler und all seine Karrierestationen gefunden. Wir sind am Ende des Gesprächs angekommen und ich kann mich nur noch bedanken für deine Zeit und für die vielen, vielen offenen Worte zu all den Themen. Wir sind am Ende angekommen von unserem Podcast. Herzlichen Dank, Marco Nowak.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Daheim ist eine Produktion der VRM Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.